Und vielleicht können wir aufstehen, gemeinsam beten, dass der Herr uns segnet. Die Verkündigung seines Wortes. Lieber Herr, danke für deine Gnade. Danke, dass du zu uns reden wirst. Danke, dass dein Wort kräftig ist, das lebendig ist. Danke für die Gemeinschaft. Segne jetzt bitte auch die Wortverkündiger an uns. Schenk mir die richtigen Worte. Den Hörern Gnade beim Zuhören. Rede zu uns und stärke uns auch für unseren Alltag, lieber Herr. Amen. Gut, wir sind ja zur Zeit im Römerbrief und wir machen mit der Serie im Römerbrief heute auch weiter und sind heute bei einem sehr schwierigen Thema. Es geht nämlich um die von Gott eingesetzte Obrigkeit. Vorher trotzdem noch mal eine kurze Einleitung zum Römerbrief. Der Römerbrief besteht aus zwei Hauptteilen. Mit den Kapitel 1 bis 11 legen den Schwerpunkt auf die Lehre und erst ab Kapitel 12 kommen die praktischen Konsequenzen für unser Alltagsleben. Also wie Gott das immer so macht, erst kommt der Indikativ, was wir von Gott geschenkt bekommen haben, dann der Imperativ, was wir tun sollen. Erst Lehre, dann Leben. Ja, wir stürzen also, Gott lässt uns nicht einfach so drauf losstürzen und irgendwas machen und Christsein ist, ich streng mich einfach an, besseres Leben zu führen. Definitiv nein, das ist Christsein, nein, nicht. Es wird vorher genau erklärt, was Sünde ist, wie Sünde gekommen, wie Gott das Problem Sünde gelöst hat. Wir sündigen. Wir sind nicht Sünder, weil wir sündigen zuallererst, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Gerade die Kapitel 5 bis 8 handeln von unserer sündigen Natur und geben Anleitung, wie wir Sicht bekommen über unsere sündige Natur. Wie soll ich diese Liebe haben, von der Henry heute uns erzählt hat? Es geht nicht durch eigene Kraft und Anstrengung, es geht nur durch etwas, was Christus in mir tun will. Genau, deswegen ist wichtig, dass ich die Kapitel 1 bis 11 verstehe. Auch wenn ich in einen Beruf gehe, habe ich zuerst eine Ausbildung, ich muss etwas lernen über meinen Beruf. Gehe ich an meinen Arbeitsplatz und kann mein Wissen anwenden und arbeiten. Und so ist auch Christ sein. Maria saß zu Jesu Füßen. Zuerst sitzen wir und hören, was Gott getan hat in Jesus Christus. Danach können wir einen Wandel führen mit Hilfe des Herrn. Unser Leben ist ein Leben des Glaubens anhand dessen, den wir nicht sehen und der uns dennoch leitet. Und Glauben ist, das zeigt auch der Römerbrief, Jesus hat alles für mich und Hingabe ist, ich habe alles für Jesus und habe nichts für mich. Der Schlüsselvers ist, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und auch die Griechen. Also heute dieses wichtige Thema, unsere Obrigkeit. Und das hat gerade in der Corona-Krise für heftige Debatten auch unter Christen hervorgerufen. Und die Frage ist, wie verhält sich der Christ im Staat? Und manchmal entscheidet eben der Staat Dinge, die gegen Gottes Willen und gegen Gottes Ordnung sind. Und wie soll ich mich da verhalten? Und der Fakt, dass sich da auch Christen, die als Bibel die Grundlage haben, nicht ganz einig waren in dieser Thematik, zeigt, dass diese Thematik schwierig ist. Ja, also ich würde weder der einen Seite noch der anderen Seite Ernsthaftigkeit und Bibeltreue absprechen, das wäre mir fern. Aber man sieht, es ist ein sehr schwieriges Thema. Wir steigen direkt ein, Römer 13, Vers 1. Lesen mal den Abschnitt. Jede Seele unterordne sich den übergeordneten Autoritäten, denn es ist keine Autorität außer von Gott. Die vorhandenen Autoritäten sind aber von Gott verordnet. Daher, wer sich der Autorität widersetzt, widerstrebt der Anordnung Gottes, aber die, die widerstehen, werden ein Gericht bringen. Denn die an erster Stelle Stehenden sind nicht ein Anlass zur Furcht vor gute Werke, sondern für böse. Willst du dich nicht von der Autorität fürchten, tue das Gute und du wirst Lob von ihr haben, denn sie ist Gottes Dienerin zu deinem Guten. Wenn du aber das Böse tust, fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht ohne Grund, denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zum Zorn für den, der Böses tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein wegen des Zorns, sondern auch wegen des Gewissens. Denn deswegen entrichtet ihr auch Steuern, denn sie ist Dienstleistende Gottes, die eben hier zu anhalten beschäftigt sind. Gebt also allen das Geschuldete, die Steuer, dem die Steuer gebührt, Zoll, dem der Zoll, Furcht, dem die Furcht und Ehre, dem die Ehre gebührt. Erstmal bis hierhin. Vers 1. Jedermann sei obrigkeitlichen Gewalt untertan, denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre, die vorhandenen aber sind von Gott verordnet. Es geht in diesem Abschnitt zuallererst um unsere Pflicht den Staat gegenüber. Unsere Pflicht ist, untertan zu sein. Es wird dann auch angegeben, warum wir uns dem Staat unterordnen sollen, weil Gott den Staat gegeben hat. Und es geht drittens nicht um einen guten oder bösen Staat. Es geht gar nicht darum, also einen guten Staat soll ich mich unterordnen, einen bösen nicht. Nein, überhaupt nicht. Jeder Staat ist von Gott und ich schulde jedem Staat erst einmal Gehorsam. Erstmal soweit. Erstens, unsere Pflicht dem Staat gegenüber ist, untertan zu sein, mich an bestehende Gesetze zu halten. Ich achte die Obrigkeit des Staates, ich achte die ausführenden Organe in allen Dingen. Gibt es Grenzen der Unterordnung? Natürlich, die gibt es. Beispiel aus der Schrift. Apostelgeschichte 5, Vers 29. Da heißt es, Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Sie hatten von der Obrigkeit die Aufgabe, also sie haben nicht mehr das Evangelium zu predigen. Sie haben sich da natürlich nicht untergeordnet, weil Gott geboten hat, das Evangelium zu predigen. Sie haben Gott mehr gehorcht. Denn natürlich, wir haben Freunde von uns haben zur Zeiten des Eisernen Vorhangs Bibel geschmuggelt nach Rumänien und das war auch nicht erlaubt. Sie haben es aber gemacht, weil man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Daniel sollte eine Zeit lang nicht beten. Nebukadnezar hatte Beten verboten. Niemand durfte eine Bitte, niemand durfte eine Bitte richten, außer an den persischen König. Daniel hat trotzdem gebetet. Daniels Freunde sollten sich vor dem Standbild niederwerfen. Klare Aufforderung vom König, sie taten es nicht. Sie sollten unreine königliche Speise essen. Sie taten es nicht. Sie gehorchten Gott mehr. In dem Moment, wo es klare Anweisungen Gottes gibt, sind diese Anweisungen höher zu achten als die Anweisungen, die der Staat vorschreibt. So ist es auch in anderen Bereichen. Dazu kommen wir auch noch. Zum Beispiel sollen wir auch unseren Eltern gehorchen. Wenn ich meinen Eltern gehorcht hätte, wäre ich heute in der Landeskirche und wäre wahrscheinlich gar nicht gläubig. Nein, ich wollte eben den Herrn Jesus kennenlernen. Deswegen bin ich andere Wege gegangen als meine Eltern. Ja, also wenn zum Beispiel eine gläubige Frau wird von ihrem ungläubigen Mann angehalten, schmutzige Filme anzusehen oder Sachen zu machen, die Gott klar verboten hat, ist die Antwort nein, tue es nicht. Ansonsten soll sie sich natürlich auch als gläubige Frau ihren ungläubigen Mann unterordnen. Aber in Dingen, die Gott gesagt hat, nein, da mache ich nicht mit. Der Chef erwartet von mir auf Arbeit, dass ich lüge. Nein, ich lüge nicht. Ich muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ja, ansonsten folge ich an allen Anweisungen meines Chefs auf der Arbeit. Das ist ganz klar. Und das ist jetzt also die einzigste Grenze, kein Gebot Gottes übertreten. Zum Beispiel zur Hitlerzeit zu sagen, Heil Hitler geht nicht, in Hitler ist nicht das Heil. Juden verstecken, um sie vor den sicheren Tod zu bewahren, war sogar Pflicht des Christen. Und es war in dieser Zeit sogar richtig, nicht staatstreu zu sein und seinen Mund, soweit es geht, aufzumachen bei Unrecht. Trotzdem hat man sich an bestehende Gesetze erstmal gehalten. Jeder musste sich auch an die Straßenverkehrsordnung halten. Und man durfte auch nicht klauen und nicht stehlen und nicht kriminell sein. Daran sollte sich jeder halten. Nur in den Dingen, wo Gott sagt, nein, da ist nein. Das war jetzt die Schwierigkeit auch bei Corona. Es gab kein direktes Gebot. Also im Neuen Testament gibt es kein direktes Gebot. Singt in der Gemeinde. Steht so nicht da. Aber tatsächlich ist Singen das zweithäufigste Gebot in der Bibel. Ist es Gott zu singen? Da gibt es sehr viele Aufforderungen. In den Psalmen überall. Dann darf man von der Bibel her, und Singen wurde verboten. Ja, zumindest Gemeindegesang. In dem Fall musste man sagen, nein, Gottes Autorität ist höher. Man durfte auch von der Bibel her, darf man niemanden vom Gottesdienst ausschließen, der teilnehmen möchte. Also wenn man jetzt Leute ausschließt, weil sie sich nicht impfen lassen oder testen lassen wollen, ich finde es falsch, es ist nicht biblisch. Die Bibel redet vom heiligen Kuss. Körperliche Berührungen waren nicht erlaubt. Das ist auch so eine Sache. Also das heißt ja nicht, dass wir jetzt alle küssen müssen, aber es zeigt halt eine innigliche Liebe und natürlich geben wir uns wenigstens die Hand oder man umarmt sich oder irgendwie sowas. Das ist schon wichtig, dass die Liebe drückt sich auch aus. Das war nach Corona-Zeit verboten. Das Schlimme war eigentlich, dass die Argumente derer, die die Maßnahmen des Staates verteidigt hatten, die gleichen Argumente waren, wie die, die damals treu zu Hitler gestanden haben. Die Brüderbewegung als Ganzes hatte im Großen und Ganzen damals treu zu Hitler gestanden und hatte eigentlich komplett versagt. Bei Corona war es leider auch ähnlich gewesen. Der Grund der Unterordnung, kommen wir zu Punkt 2, was der Vers 1 sagt, es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Wir sprechen also heute wieder in einer gewissen Weise über Gottes Souveränität. Das ist wichtig zu verstehen, wer Gott ist und wie Gott ist, damit wir ihm kindlich vertrauen können, hier auf der Erde ein Licht sein können. Und wir verstehen hier auf der Erde nicht alles, aber wenn wir das im Glauben annehmen, der Staat, den wir haben, ist uns so erstmal von Gott gegeben. Frage, ist jede Obrigkeit von Gott eingesetzt? Na klar, eine gute Obrigkeit, klar, wie wir jetzt hier christlich wären, würden wir sofort sagen. Der Regierende zur damaligen Zeit war Kaiser Nero, das war der erste Christenverfolger. Paulus sagt, er ist von Gott eingesetzt. War der grausame Nebukadnezar von Gott eingesetzt? Ja. War Hitler von Gott eingesetzt? Ja. War das, was diese Männer getan haben, immer richtig und nach dem Willen Gottes? Definitiv nein. Hieß Gott es so zu? Ja. 1. Chronik 29, 11. Da heißt es, dein Herr ist die Majestät und Gewalt, Herrlichkeit, Sieg und Hoheit. Alles, was im Himmel und auf Erden ist, ist dein. Dein Herr ist das Reich und du bist erhöht zum Haupt über alles. Gott ist Herr über alles. Ja, es geht, wir hatten noch in der Corona-Zeit in diesem Vers, alles muss dir dienen. Alles muss Gott am Ende dienen. Wie das alles passieren wird, sehen wir in der Ewigkeit. Wir haben heute auch das Missionars-Ehepaar, verliert die Frau, verliert er, das Kind verliert er, die anderen gehen weg, da würde ich auch durchdrehen. Ich will mich gar nicht über den David stellen, ich hätte vielleicht genau dasselbe gemacht wie er. Aber gerade das hat Gott gebraucht. Wenn wir sagen, dass Gott Gott ist, dann sagen wir auch, 1. Timotheus 6, Vers 15, möchte mal jemand vorlesen? 1. Timotheus 6, Vers 15.
Welche zu seiner Zeit zeigen wird, der Glückselige und allein Gewaltige, König der Könige und der Herr der Herrschende.
Genau. Jesus ist König aller Könige und Herr der Herrschende. Über alle Könige und alle Obrigkeiten dieser Welt ist der Jesus der Herr und der Herrschende. Das heißt nicht, dass sie all das tun, was Gott will, das jetzt nicht. Was heißt, Gott verliert nie die Kontrolle. Gott hat sie eingesetzt, Gott weiß, was er tut. Er ist souverän, er weiß, was er tut. Noch eine Bibelstelle dazu, Daniel 2, 21. Ich betone das deswegen, weil es tatsächlich mir schon Gläubige begegnet sind, die sagen, nein, Obrigkeit, nicht alle Obrigkeit ist von Gott. Um das jetzt zu untermauern, gilt deswegen diese Bibelstelle. Das ist für uns wichtig zu verstehen. Alle Obrigkeit ist von Gott. Daniel 2, 21. Will das mal jemand lesen?
Er führt andere Zeiten und Stunden herbei. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen die Weisheit und den Verständigen den Verstand.
Genau, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Gott setzt die Könige ab, Gott setzt Könige ein. Gott setzt Obrigkeiten ein und Gott setzt Obrigkeiten ab. So steht es hier geschrieben. Weiter, zwei Kapitel weiter, Daniel 4, Vers 14. Mal jemand vorlesen?
Im Rat der Wächter wurde das beschlossen und von den Heiligen wurde es besprochen und verlangt, damit die Lebenden erkennen, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht. Es gibt, wem er will, und den Niedrigsten der Menschen darüber setzt.
Genau. Gott gibt das Königtum, wem er will. Das sagt der Nebukadnezar. Also es ist... Nebukadnezar spricht, der damals mächtigste Mann der Welt. Menschlich mächtigste Mann der Welt. Manche sagen, das ist auch wie eine Bekehrung von Nebukadnezar. Es gibt Bibelausleger, das habe ich wirklich gehört von guten Bibelauslegern, die gesagt haben, wir werden Nebukadnezar im Himmel als Bruder begrüßen können. Genau wegen diesem Vers. Er hat Gott anerkannt. Natürlich konnte er, damals war der Herr Jesus noch nicht, würde jetzt auch nicht sagen, definitiv ist es so, aber es gibt auf jeden Fall Hoffnung für Nebukadnezar. Dann Pharao. Ja, was hat Pharao für Bedrängnis und Not über Israel gebracht? Also alle männlichen Babys wurden getötet. Also bei uns würde bedeuten, Elias kommt zur Welt, wir müssen ihn töten, Ben kommt zur Welt, wir müssen ihn töten. Also unvorstellbar. Ja, der hat die Kinder Israels gequält. Gottes eigenes Volk hat er gequält, ja, geschlagen und dann die Last noch schwerer gemacht. Also es war total furchtbar. Und Römer 9, Vers 17, da waren wir ja gewesen im Römerbrief, das ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Und da heißt es, eben dazu habe ich dich erweckt, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Gott hat den Pharao gegeben. Der Pharao wurde von Gott eingesetzt. Wir haben vorhin ein Gespräch auch gehabt, da hat Ramona gesagt, ja, Gott benutzt das, was er hasst, um das zu erreichen, was er liebt. Das ist so, ja. Der Pharao, der war das Werkzeug, das Israel dann überhaupt mal raus wollte aus Ägypten. Und in der Wüste haben sie immer noch rumgejammert. Ach, wie schön war es in Ägypten und was wir da alles Schönes zu essen hatten und wie toll das da war und lass uns doch zurückgehen. Also der Pharao musste so sein. Dann das nächste Beispiel, Saul. Ja, Gott wollte König über Israel sein. Saul wurde eingesetzt. Das Ende von Sauls Herrschaft war eine nationale Katastrophe und Niederlage. Aber er war von Gott eingesetzt. Das nächste, darüber wird auch jetzt gerade Monika sprechen in der Kinderstunde, Jerobeam. 1. Könige 11, Vers 31. Und sprach zu Jerobeam, nimm dir 10 Stücke, denn also spricht der Herr, der Gott Israels, siehe, ich will das Königreich der Herrn Salomos entreißen und dir 10 Stämme geben. Also Gott gab den Jerobeam 10 Stämme. Jerobeam war von Gott eingesetzt. Ein Prophet hat ihm das gesagt. Das Ende war, er hat Israel in Götzendienst geführt und selbst die besten Könige, die Israel hatten, heißt immer, sie ließen nicht von den Söhnen Jerobeams. Diese Kälber, die dort standen, die wurden erst, wo Israel dann schon hinweggeführt wurde, hat Josia diese Kälber dann vernichtet. Vorher waren die immer ein Anstoß zur Sünde. Also der Jerobeam hat ganz Israel weggeführt von dem lebendigen Gott. Also wirklich ein ganz furchtbarer König, aber er war von Gott eingesetzt. Nebukadnezar hat Jerusalem in Schutt und Asche gelegt, hat sich ein Standbild aufrichten lassen, das alle anbeten mussten. Er hat Israel ganz grausam weggeführt, hat auch viele Juden einfach hinrichten lassen. Und Gott sagt, das ist mein Knecht. Das ist mein Diener, den habe ich eingesetzt. Ja, Jeremia 25, Vers 9. Weil ihr meinen Worten nicht gehört habt, so sende ich nach allen Geschlechtern des Nordens und hole sie herbei, auch meinen Knecht Nebukadnezar, den König von Babel, und lasse sie kommen über dieses Land und über alle seine Bewohner und über die Völker ringsrum. Und ich will sie dem Band preisgeben und zum Gesetz, zum Entsetzen, zum Gespött und ewigen Wüstenein machen. Also, ich habe doch die Nebukadnezar eingesetzt, sagt Gott. Der ist von mir. Was der gemacht hat, war furchtbar. Es war eine Katastrophe. Also, Tempel angezündet, Stadtmauern vernichtet. Furchtbar. Der Herr Jesus selber wusste, dass er unschuldig verurteilt war. Und der ihn unschuldig verurteilte, war von wem eingesetzt? Von Gott. Er sagt, zu dem Pilatus gehört es keine Macht, wenn sie dir nicht von oben gegeben wird. Gott hat dich eingesetzt. Was der Pilatus gemacht hat, war wirklich ganz wörtlich eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Der Jesus war die Unschuld, er war das Lamm Gottes, er war die unschuldige Person. Er wurde verurteilt von jemandem, der von Gott eingesetzt worden war. Was hat der Jesus gemacht? Er hat gesagt, dieser böse Pilatus, Gott wird es dir irgendwann heimzahlen und Gott wird und himmelschreiende Ungerechtigkeit, du missbrauchst dein Amt. Nein. Jesus hat gesagt, soll ich nicht den Kelch nehmen von der Hand meines Vaters? Mal lesen. Also Johannes 19, Vers 11. Ist die eine Bibelstelle. Versteht genau das? du hättest keine Vollmacht. Jesus antwortete, du hättest keine Vollmacht gegen mich, wenn sie dir nicht von oben herab gegeben wäre. Deswegen hat derjenige, der mich dir auslieferte, größere Sünde. Also du hast die Vollmacht nur, die du von oben hast. Die Vollmacht, einen Unschuldigen zu verurteilen. Von Gott eingesetzt. Und die andere Bibelstelle ist Johannes 18, Vers 11. Da sagt der Jesus, darauf sagte Jesus zu Petrus, stecke dein Schwert in die Scheide, den Becher, den der Vater mir gegeben hat, soll ich ihn nicht trinken? Ja, diese unschuldige Verurteilung, diese absolute Ungerechtigkeit, er hat es alles aus Gottes Hand genommen. Den Kelch, den mir mein Vater gegeben hat. Alles aus Gottes Hand. Gott sitzt im Regiment. Gott lenkt es, ja. Das hatten wir auch schon gehabt. Petrus sagt, ihr habt ihn ermordet. Und später sagt er, wer nach Gottes Ratschluss dahin gegeben worden ist. Auch die Mörder des Herrn Jesus haben im Grunde genommen nur Gottes Ratschluss ausgeführt. Das ist also auch etwas Schönes, ja. Also meine Logik reicht da nicht hin. Ungerechtigkeiten sind Ungerechtigkeit. Aber wenn die Ungerechtigkeit, auch eine ungerechte Obrigkeit aus Gottes Hand nehmen, wissen wir uns geborgen und wissen uns in seiner Hand. Der Jesus wusste sich alle Zeit im Leiden völlig in der Hand seines Vaters. Dann kann ich sagen, dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich bei deiner rechten Hand. Die gottlosesten Könige standen unter Gott. Und das ist doch herrlich zu wissen, im Wirrwarr dieser Tage. Gott steht über diesen ganzen Chaos. Er hat einen Weg für dich. Er hat einen Weg für mich. Er ist in Kontrolle. Jetzt kommen wir zu einem nächsten Punkt. Gott gibt, auch mit Absicht, gottlose Könige. Jesaja 3, Vers 4. Jesaja 3, Vers 4. Und ich mache Burschen zum Obersten und Mutwillige sollen über sie herrschen. Andere Übersetzung, ich gebe ihnen Knaben zu Fürsten und Buben sollen über sie herrschen. Gott gibt manchmal eine gottlose Obrigkeit. Aber was hier zur Zeit passiert, auch mit der Ampelregierung, das ist total schwierig zu verstehen, was hier passiert. Aber tatsächlich kann man das nur so sehen, Gott gibt es auch als Züchtigung für unser Land, auch eine solche Regierung. Und da habe ich auch was ich dazu vorlesen wollte. Ah ja, hier ist es. Die Wirtschaft ist kaputt, das Benzin fast unbezahlbar, gutes Fleisch unbezahlbar, Moral kaputt, Höflichkeit und Respekt ist verloren gegangen. Bekannte Firmen ziehen wegen der Regierung ins Ausland. Bauern drehen wegen der Regierung durch. Ewige Baustellen auf den Straßen, Steuern steigen, Proteste bei der Bahn. Gas und Strom sind Luxus geworden. Wenn ihr glaubt, dass nur die Regierung daran schuld ist, irrt ihr euch alle. So eine Regierung ist natürlich kein Segen. So eine Regierung bekommt ein Volk, das sich von Gott abwendet. Das Volk stimmte in den letzten Jahrzehnten immer mehr gegen den Herrn. Die Deutschen haben den Herrn verlassen und haben sich auf sich selbst verlassen. Jesus, Gott, Bibel, Umkehr, diese Begriffe wurden aus der Gesellschaft ausgetilgt. Nun hat das Volk böse Hürden bekommen. Johannes 10, Vers 9. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, wird er gerettet werden. Ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu töten, zu stehlen und zu verderben. Ich bin gekommen, dass sie ewiges Leben haben und im Überfluss. Bei der Membran oder so ist das.
Membran.
Ja, Membran. Genau. Im Hosea 8, Vers 4 heißt es, sie haben Könige eingesetzt ohne meinen Willen, Fürsten, ohne dass ich es wusste. Menschen setzen einfach Könige ein, sogar absolut gegen den Willen Gottes. Und dennoch regiert Gott und kommt zu seinem Ziel. Das ist ein Grund, sich der Obrigkeit unterzuordnen und zu erkennen, sie ist von Gott. Drittens, es geht nicht um einen guten oder bösen Staat. Ja? Also ich kann jetzt nicht sagen, einen guten Staat gehorche ich, einen bösen nicht. Unterordnung ist ein Prinzip. Zum Beispiel mein Arbeitgeber, mein Chef soll ich erfahren sein, da sagt die Bibel ganz klar, nicht nur den, der mich gut behandelt, sondern auch den schwierigen und cholerischen, Luther sagt, den wunderlichen. 1. Petrus 2, Vers 18, ihr Hausknechte seid mit aller Furcht den Herrn untertan, nicht nur den guten und milden, sondern auch den wunderlichen. Auch in der Ehe ist es so. Klar habe ich als Mann Verantwortung, weise Entscheidungen zu treffen, sich aufzuopfern für meine Familie, Christus wieder zu spiegeln. Wenn ich das tue, hilft es meiner Frau, sich mir unterzuordnen. Natürlich hilft es mir. Tue ich das nicht, bin ich unglaublich selbstzentriert, ich-bezogen. Soll sie sich mir trotzdem unterordnen? Das steht im 1. Petrus 3, Vers 1. Gleicherweise auch die Frauen ihren eigenen Männern untertan sein, damit, wenn etliche dem Wort nicht glauben, sie durch den Wandel der Frau ohne Wort gewonnen werden. Also auch wenn ein Mann böse ist, soll sich die Frau ihm unterordnen. Wir kommen zu Vers 2. Wer sich der Obrigkeit widersetzt, widerstrebt der Ordnung Gottes. Die sich ihr aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Klare Worte. Wenn ich mich der Obrigkeit widersetze, widersetze ich mich Gott. Wenn ich zu schnell fahre, ist es eine Sünde gegen Gott. Steuerhinterziehung ist Sünde gegen Gott. Jede Sünde gegen bestehende Gesetze ist Sünde gegen Gott. Klar gibt es da auch diese Grenze. Ja, also in Corona-Zeit haben wir auch Kinder eingeladen, ihnen das Evangelium zu sagen, obwohl wir es nicht durften. Wir haben Gemeinschaft mit Geschwistern gehabt, obwohl wir es nicht durften. Wir haben immer mehr eingeladen, als erlaubt war. James Codes aus Kanada weigerte sich, Zugangsbeschränkungen zur Gemeinde zu machen, kam dafür ins Gefängnis. Die Gemeinde hat sich daraufhin verdoppelt. Auf Missionsfahrten habe ich es auch erlebt. Wir sind zu schnell gefahren, um pünktlich zum nächsten Gottesdienst zu kommen. Das ist schon durchaus grenzwertig, das gebe ich zu. Wir haben es damals einfach im Glauben gemacht. Vers 3, Römer 13, Vers 3. Denn die Herrscher sind nicht wegen guten Werken zu fürchten, sondern wegen bösen. Willst du also die Obrigkeit nicht fürchten, so tue das Gute, dann wirst du Lob von dir empfangen. Das ist jetzt auch wieder ein Trost für uns, wenn wir das Richtige tun, wenn wir uns an die Gesetze halten, dienen wir Gott. Ja, wenn ich im Arbeitsleben mich einem schwierigen Chef unterordne, bin ich Gott untertan, diene ich Gott, empfange von Gott auch den Lohn. Und wenn ich den Gesetzen des Landes mich unterordne, um der Furcht Gottes willen, diene ich damit Gott. Und das ist Gottesdienst, den ich damit tue. Ja, und wenn ich die Gesetze eines Staates halte, bin ich damit auch ein Zeugnis. Ein Methodistenprediger in der Methodistenerweckung wurde von den Richtern geschleppt. Und da hieß es, der bringt alle Leute durcheinander. Und der macht, dass unsere Frauen komisch werden, unsere Frauen spinnen, seitdem die denen zuhören. Ja, was macht der denn Böses? Naja, die beten den ganzen Tag noch und die lästern nicht mehr, sagt der Richter. Schert euch weg und bringt alle Weiber zu dem hin, damit das Gelästere endlich aufhöre. Ja, das war ein Zeugnis, das war ein Segen. Mensch, die leben ein anderes Leben. Erweckung in Wales haben die Richter weiße Handschuhe getragen, weil es gab nichts mehr zu verhandeln. Ja, das war ein Segen gewesen. Nächster Vers, Vers 4. Römer 13, Vers 4, sie ist Gottes Dienerin zu deinen Besten. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie eine Rächerin zur Strafe an jedem, der Böses tut. Über den Staat meckern ist so eine Sache. Meckern. Also es geht nicht um sachliche Kritik, die dürfen wir natürlich haben, aber immer meckern oder sogar beschimpfen. Wir leben immer noch in einem Staat, wo es nach außen erstmal wenig Korruption gibt. In manchen Ländern musst du einen Schein im Ausweis legen, damit dich Beamte überhaupt angucken und dir ein Dokument geben, was du brauchst. Wenn du da keinen Schein rüberreichst, dann gucken die dich gar nicht an. Wir können dankbar sein, dass das bei uns nicht so ist. Wir können dankbar sein für Polizei, SEK, funktionierende Obrigkeit. Ja? Und dann heißt es, sie trägt das Schwert nicht umsonst. Eine sehr schwierige Frage unter Christen ist zum Beispiel das Thema Todesstrafen. Natürlich, töten ist Sünde. Der Staat darf es aber nach dieser Stelle tun, weil er soll das Böse bestrafen. Ja? Heute ist viel Unsicherheit und Chaos und Menschen haben Angst, auf die Straße zu gehen. Das liegt unter anderem daran, dass heutzutage, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo der Täter geschützt wird und dem Opfer nicht mehr geholfen wird. Ja? Wenn irgendjemand deine Frau vergewaltigt hat, der hat eine schwere Kindheit gehabt, ein Trauma da gehabt, alles nicht so schlimm, bleibt auf freien Fuß. Das ist definitiv falsch. Ich habe zum Thema Todesstrafe auch keine klare Meinung. Sexualstraftäter haben eine Rückfallquote von 80%. Die werden entlassen und der nächste Unschuldige wird zum Krüppel gemacht, zum seelischen Krüppel oder wird ermordet. Todesstrafe würde bedeuten Schutz potenzieller Opfer. Und manche Unschuldige würden heute noch leben, wenn wir in Deutschland die Todesstrafe hätten, würden Unschuldige definitiv noch leben. Und außerdem hat die Obrigkeit die Aufgabe, das Böse zu bestrafen. Und das ist auch eine, Abschreckung für den Täter, wenn es weiß, okay, es gibt die Todesstrafe, ich komme da nicht so einfach raus und es ist auch Genugtuung für die Angehörigen von der Opfer, die sonst eine starke Ungerechtigkeit empfinden. Wie gesagt, ich sage nicht, ich bin nicht pro und nicht contra, ich habe dazu keine Meinung. Es ist eben das, was die Bibel hier sagt und es ist gut, wenn wir darüber nachdenken. Vers 5. Auf jeden Fall tut die Bibel das nicht pauschal verurteilen, wenn es so etwas gibt. So ist jedenfalls meine Erkenntnis. Römer 13, Vers 5. Darum ist es notwendig, untertan zu sein, nicht allein um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. 1. Petrus 2, Vers 13 sagt, seid untertan aller menschlichen Ordnung, um des Herrn willen. Es sei dem König als dem Oberhaupt oder den Staatsmann als seinen Gesandten zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lobe derer, die Gutes tun. Also wir sollen untertan sein. Was heißt untertan sein in einer Monarchie? Und was heißt untertan sein in einer Demokratie? Jetzt kommt die nächste Schwierigkeit. Die Schwierigkeit ist, wir leben in einer Demokratie. Grundlage unseres Landes ist das Grundgesetz und dem sollen wir uns unterordnen. Und das Grundgesetz sagt, ich zitiere aus Artikel 20 Absatz 4, gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung, also die staatliche Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Also wenn ich sehe, das Grundgesetz wird ausgehobelt, dann sagt mir das Grundgesetz, ich soll in den Widerstand gehen, in den aktiven Widerstand. Es gibt also Fälle, wo ich gegen die Obrigkeit gehorsam bin, wenn ich gegen die Obrigkeit bin und wenn ich Widerstand leiste. Ja, das ist in Corona, wo das Grundgesetz teilweise ausgehebelt, Widerstand wurde Pflicht. In einer Demokratie gibt es immer Regierung und Opposition und die soll es nach dem Grundgesetz auch geben. Es gibt das Recht auf freie Meinungsäußerung. Ich darf mich einer Opposition anschließen und darf deren Meinung vertreten und verstoße damit nicht gegen Gottes Gebot. Also eine andere Meinung habe als die Regierung, darf ich die immer noch frei äußern und es ist überhaupt gar keine Sünde und es ist nichts Böses. Ich darf eine andere Meinung haben. Ich habe jedoch nicht das Recht, gegen bestehende Gesetze zu handeln. Das darf ich nicht. Schon beim Herrn Jesus im Jüngerkreis war Unterordnung unter den Staat eine schwierige Frage. Herr Jesus hat den Zöllner Matthäus gehabt in seinem Jüngerkreis. Zöllner waren die Staatstreue in Person. Die waren total loyal dem römischen Staat gegenüber. Dann hat er auch in seinem Jüngerkreis gehabt Simon den Zeloten. Die Zeloten hatten immer das Schwert und waren bereit für einen Aufstand gegen die römische Macht. Die wollten die am liebsten gleich aus dem Land jagen. Und so ist Gemeinde auch immer, es gibt Leute, die staatstreu sind, es gibt Leute, die staatskritisch sind. Die Gemeinde sollte das aushalten und tragen. Es wäre furchtbar, wenn man wegen Politik auseinandergeht oder sich gegenseitig verurteilt. Und es ist schön, wenn man den Mut hat, sich in politischen Fragen stehen zu lassen und des Herrn willen Einheit zu suchen. Das ist ganz klar. In politischen Fragen stehen lassen bedeutet nicht zum Beispiel Abtreibung. Das ist ganz klar Mord. Da sollten sich Christen einig sein oder Gender oder verschiedene Themen, denke ich, sollte es unter Christen gar keine Diskussion geben. Da hat Gott sehr, sehr klar geredet. Das wissen wir sehr klar, was richtig und was falsch ist. Eine schwierige Sache ist es mit Auflehnen gegen den Staat. Das ist sehr, sehr schwierig. Sophie Scholl zum Beispiel zu der Zeit machte alles richtig. Sie hat versucht, die Öffentlichkeit aufzuklären. Und hat dafür auch, wurde dafür mit dem Tode bestraft. Sie hat sich von ihrem Gewissen her bemüht, Menschen zu warnen und Menschen zu mahnen vor dieser grausamen Diktatur. Das ist erstmal richtig. Stauffenberg hingegen, der auch von Bonhoeffer unterstützt wurde, hat ein Attentat auf Hitler geplant. Wenn dieses Attentat geglückt wäre und der Plan aufgegangen wäre, hätten Millionen Menschen gerettet werden können, denn geplant war sofortiger Stopp vom Krieg. Sofort hinsetzen, aufhören mit Krieg. Es wären Millionen Menschen, werden nicht sterben müssen. Deutschland wäre vor dem totalen Zusammenbruch bewahrt geblieben. Und es hat einfach nicht funktioniert. Für Gott wäre es überhaupt gar kein Problem gewesen, Hitler zu beseitigen. Für Gott ist das überhaupt gar kein Problem. Aber ist es für mich als Christen erlaubt, Gewalt auszuüben gegen eine Obrigkeit, die Gott eingesetzt hat? Da denke ich nein. Also ich denke, es war nicht richtig. Es ist richtig, Hitler Widerstand zu leisten. Pastor Wilhelm Busch tat das auch. Aber ihn mit gewaltvoll Menschen zu beseitigen, denke ich, von meinem biblischen Verständnis her, ist es falsch. Es ist dennoch eine schwierige Frage, weil George Washington lehnte sich gegen England auf und Amerika wurde unabhängig. Oliver Cromwell lehnte sich gegen den englischen König auf und Oliver Cromwell war Puritaner, also scheinbar ein echter Gläubiger. Und unter seiner Herrschaft hatten die Protestanten völlige Freiheit. Er war ein Vorkämpfer für den Parlamentarismus. Laut einer Umfrage von BBC Platz 10 unter den größten Briten, die es je gab. Aber er hat eben einen gewaltsamen Aufstand gemacht, hat den König getötet und ist Protektor des Landes geworden. Gott kann auch falsche Handlungen gebrauchen und wir sehen jetzt, wie schwierig und komplex das Thema ist und wie schwierig es ist, in allen Dingen eine eindeutige Antwort zu finden. Also ich kann es nicht. Zusammengefasst würde ich sagen, Unterordnung, auf jeden Fall sich an staatliche Gesetze halten, sachliche Kritik auf jeden Fall üben, das ist sogar unsere Aufgabe als Bürger, gewaltsamen Umsturz, nein. Widerstand, denn Gottes Gebot ist erfordert. Römer 13, Vers 6. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuern, denn sie ist Gottes Dienerin, die eben dazu bestellt sind. Ja, klar, wir zahlen Steuern. Ich hoffe nicht, dass Christen sagen, ich zahle nicht und ich betrüge, die Steuergelder werden eh verschwendet, Panzer für die Ukraine und so weiter und so fort, da brauche ich gar keines bezahlen. Nein. Gott sagt, zahlt Steuern. Also was der römische Kaiser, den sollte auch Steuern bezahlt werden, was der mit den Steuergeldern gemacht hat, das will ich gar nicht alles wissen, es war auf jeden Fall böse, aber eben nicht nur böse. Aber auch da gibt es eine interessante Bibelstelle, vielleicht können wir aufschlagen, Matthäus 17 und lesen ab Vers 24. Als sie nach Kapernaum traten, traten die Einnehmer der Doppeldrachmen zu Petrus, das war die Tempelsteuer, und sagten, zahlt euer Lehrer die Doppeldrachmen nicht? Er sagte ja. Also die sagen, ja, zahlt er das eigentlich? Und Petrus vorauseilender Gehorsam, definitiv, klar, der bezahlt das. Und als er in das Haus trat, also der kam ihn Jesus zuvor, also Petrus tritt ein, der Jesus kommt ihm zuvor und sagt, was dünkt dich, Simon, von wem nehmen die Könige der Erde den Zoll oder die Steuer, von ihren Söhnen oder von den Fremden? Petrus sagt, natürlich von den Fremden. Da sprach Jesus zu ihnen, also sind die Söhne frei, der Sohn braucht keine Steuern zu bezahlen, ist klar. Damit wir ihnen aber keinen Anstoß geben, geh hin ins Meer, wirf die Angel aus, nimm den ersten Fisch, den du da rausziehst, und wenn du seinen Mund öffnest, wirst du einen Starter finden, den nimm und gib ihn für mich und für dich. Also Petrus, voraus einer gehorsamen Klarzeit der Jesus Steuer, der Jesus sagt, Moment mal, eigentlich müssten wir gar keine Steuern bezahlen. Der Sohn ist frei, wir müssen das eigentlich gar nicht. Ich bin doch Sohn, also der Tempel gehört mir doch praktisch. Wozu muss ich Tempelsteuern bezahlen? Aber damit wir keinen Anstoß geben, bezahlen wir es. Es ist also gut, wenn wir Dinge hinterfragen. Natürlich dürfen wir Dinge hinterfragen. Hat der Jesus auch gemacht. Er hat also nicht gezahlt, weil er es musste, sondern weil er kein Anstoß sein wollte. Das war auch bei Corona eine schwierige Sache. Wir wollten kein Anstoß sein. Was ist da richtig, was ist falsch? Römer 13, Vers 7. Gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid. Steuer dem die Steuer, Zoll dem der Zoll, Furcht dem die Furcht und Ehre dem die Ehre gebührt. Gebt, was schuldig ist. Ehre dem die Ehre gebührt. Was immer Politiker machen, ich darf meine Meinung haben, ich darf auch sagen, ich finde das falsch, ich kann auch sagen von mir aus, ich finde das blöd. Zu sagen, das sind alles Vollidioten, definitiv nein. Das dürfen wir nicht. Wir sollen sie trotzdem achten, nicht verachten, nicht beleidigen, nicht beschimpfen. Sachliche Kritik ja, aber respektvoll. Nicht beschimpfen, nicht beleidigen. Das denke ich nicht von Gott. Ehre, denen die Ehre gebührt, der Vers wird auch missbraucht. Ja, es gibt also Gemeinden, da sprechen sich alle mit Sie an, mit der Begründung, Ehre, denen die Ehre gebührt. Ich bin ein Bankdirektor, da will ich... Der Jesus, ihm gebührt alle Ehre und er sagte, er will aller Sklave sein und wollte der Niedrigste sein. Also, ich denke, der Vers ist nicht anzuwenden auf die Gemeinde innerhalb der Gemeinde, sondern dieser Vers ist wirklich mehr anzuwenden darauf, dass wir geben natürlich der Obrigkeit die entsprechende Ehre und wir ehren uns untereinander, aber nicht nach sozialen Status. Können wir lesen im Römer 13, nehmen wir schon mal was vorweg, Vers 14, da kommt auch nochmal, passt jetzt gut zu unserem Text. Da heißt es am Ende von Römer 13, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und trefft gedanklich nicht Vorkehrungen für das Fleisch, sodass Lust erregt wird. Also zieht den Herrn Jesus an. Ja, wie war denn der Herr Jesus? Der Herr Jesus hat sich gegen die Führer, gegen die damaligen Führer gestellt, gegen die Hohepriester, die von Gott eingesetzt waren, weil die konnten sogar weissagen. Von dessen Korruptheit reinigte er den Tempel. Der Herodes, also der damalige Herrscher, wollte den Herrn Jesus gern sehen. Der Herr Jesus wich ihn immer wieder aus. Ich würde auch sagen, ich muss mich jetzt unterordnen, der will mich sehen, also gehe ich hin. Nein, er ist ihm ausgewichen. Ja, sie wollten ihn noch töten, dass er durch sie hindurchgegangen und so weiter. Die Schwierigkeit, die wir als nächstes haben, sind verschiedene Autoritätsbereiche, die wir haben, wo wir drinstehen. Also wir leben in einem Staat, mit einer Regierung. Das ist richtig und wichtig. Wir sind eine biblische Gemeinde, hoffentlich eine Gemeinde Gottes mit biblischen Strukturen, wo wir aufeinander achten. Das ist die nächste Struktur. Dann sind wir in einer Familie, die uns die göttliche Ordnung gibt und alles ist wichtig. Und dann sagt der Herr Jesus, Matthäus 22, 21, gebt den Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Also wir sind Bürger in zivilen Angelegenheiten, gehorchen wir der Obrigkeit und fügen uns der Obrigkeit. Die Kinder sollen sich in Familienangelegenheiten den Eltern fügen. Die Gläubige der Ortsgemeinde in gemeindlichen Angelegenheiten den Ältesten. Also mehrere strukturelle. Auf der Arbeit füge ich mich meinem Chef. In der Familie bin ich das. In der Gemeinde bin ich das. In der Firma bin ich alles das. Dann bin ich aber auch Personalrat. Und dann bin ich der Carsten, der Lagerarbeiter. Dann bin ich wieder Personalrat. Dann bin ich wieder Papa. Dann bin ich wieder Gemeinde. Also ich habe verschiedene Bereiche, wo ich verschiedene Stellungen habe und mich immer entsprechend meiner Stellung also verhalten soll. Das ist gar nicht so leicht. In Korinth gab es Streitigkeiten in der Gemeinde, die nicht vor einer weltlichen Obrigkeit geklärt werden sollten, weil es in den Verantwortungsbereich der Gemeinde fällt. Was fällt in welchen Verantwortungsbereich? Wenn der Staat in unsere Kindererziehung reinredet, sage ich nein. Er will die Kinder an sich ziehen mit seinen Ideologien. Meine Aufgabe als christlicher Papa ist es, meine Kinder zu schützen. Wie Moses Eltern versucht haben, den Mose vor Pharao zu schützen, dass er nicht getötet wird. Ich muss da meine Kinder schützen vor diesen antichristlichen Ideologien. Das ist ganz klar. In der Gemeinde haben wir Prinzipien von der Schrift her, wie wir uns versammeln. Und da darf kein Staat reinreden. Es gehört zu unserer Freiheit. Und in diesen Fällen, wo sich es überschneidet, gehen auf jeden Fall die gemeindlichen Prinzipien vor den Prinzipien des Staates, weshalb auch viele Gemeinden in der Corona-Zeit im Staat Widerstand geleistet haben. Es ist auch gut, wenn wir uns mit dem Thema mal befassen. Ist jetzt auch das erste Mal, dass ich überhaupt darüber predige. Und ich tue es auch nicht, weil ich mir das ausgesucht habe, sondern weil das eben gerade dran ist. Ja, ich habe jetzt gehört, Matthias Stricker hat mir gesagt, manche Missionswerke gehen dazu über, Gendersprache zu benutzen. Ja, dann gibt es verschiedene Namensnennungen. Heißt eben nicht mehr New Tribes Mission, könnte jemand Anspruch nehmen, heißt eben Ethos 360. Ja, ist nur ein Name. Ja, es ist nur ein Name, aber es ist doch irgendwie, wir dürfen unsere Knie hier nicht beugen. Der allerwichtigste Beitrag für die Obrigkeit steht im 1. Timotheus 2, Vers 1. Vielleicht können wir die Bibelstelle heute als letztes aufschlagen. 1. Timotheus 2, Vers 1. Vor allem lege ich dir nahe, dass Flehen, Gebete, Fürbitten und Dank für alle Menschen dargebracht werden, für Könige und alle, die in höherer Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller rechten Ehrfurcht und Tapferkeit. Das Wichtigste ist definitiv das Gebet. Gebet für die Obrigkeit. Ja, und zwar steht hier, bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagen. Ja, also auch mal, dass wir Gott danken, dass wir noch einen funktionierenden Staat haben. Also für die, dass wir von Olaf Scholz bitten, auch beten, auch wenn er nicht das tut oder nicht die politische Meinung hat, die wir vielleicht vertreten. Trotzdem, dass wir für ihn, dass Gott ihm Gnade schenkt, seine Aufgaben so gut es geht zu erledigen. Vielleicht doch beten für die nächsten Wahlen, dass Gott nochmal Gnade schenkt, vielleicht doch wieder eine andere Regierung bekommt. Insgesamt können wir uns doch an diesen Versen nur freuen, denn wenn es ganz klar dasteht, es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott ist, wissen wir, Gott steht über allen. Eine Obrigkeit, die hier schwierig ist, wir sind nicht in der Hand, unser Leben steht nicht in der Hand dieser Obrigkeit, obwohl wir uns natürlich da reinfügen. Unser Leben steht in der Hand Gottes. Eine schwierige Obrigkeit bringt Gott nicht in Verlegenheit. Er kann uns in den schwierigsten Lagen durchtragen. Das geht nur an den Glauben, er sitzt Könige ein. Ich bin in meines Herrn Hand und will drin stehen bleiben. Bei Gott gibt es immer einen Weg, immer eine Bahn, wenn die Situationen schwierig sind. Wir merken, wir brauchen die Abhängigkeit von den Herrn. Er kann leiten, er behält in allen Chaos den Überblick. Das ist auch ein Blick auf unsere Regierung. Wir sind in Gottes Hand. Und Gott wird alles zum Besten wenden für die, die ihn lieben. Amen. Wollen wir noch aufstehen, gemeinsam beten.